Ich erinnere mich noch gut daran, wie es für mich als Jüdin war, in der Schule über die NS-Zeit und den Holocaust zu sprechen. Eigentlich hat mich das Thema immer sehr interessiert und in meiner Freizeit las ich zahlreiche Bücher darüber. Doch in der Schule war es mir unangenehm. Sowohl meine Lehrkräfte als auch meine MitschülerInnen wussten, dass ich jüdisch war. Und immer, wenn es um jüdische Menschen und deren Verfolgung ging, starrten mich alle an. Jüdische Menschen wurden im Unterricht über den Holocaust immer als Opfer dargestellt. Meist auch noch als anonyme Masse von abgehungerten oder verstümmelten Körpern in Leichenbergen. Damit konnte und wollte ich mich nicht identifizieren. Ich bin Tanja Yael Raab, jüdische Aktivistin, Influencerin und Autorin. Und gerade als Jugendliche habe ich mich nach starken, jungen jüdischen Menschen gesehnt, die ich hätte als Vorbilder betrachten können. Ich wünschte, ich hätte schon damals die Geschichte von Helen Bilber gehört, einer 19-jährigen jüdischen Widerstandskämpferin, die sich in der sozialistischen Jugendbewegung in Wien engagierte und sich gegen das NS-Regime stellte.
Ich habe immer noch Schuldgefühle, unbeschadet davongekommen zu sein. Das Warum-gerade-ich-Syndrom ist mein ständiger Begleiter.
What is Vienna? Von Tara Meister. Basierend auf den Erinnerungen von Helen Bilber aus Wien.
What is Vienna?
Es ist Mai. Und wir sitzen im Garten, die ganze Familie beisammen. Mein Vater zeigt uns seine Blumen, Pfingstrosen und Begonien, das tränende Herz, Schwertlilien und Flieder. Ich erzähle meiner Großmutter, die neben mir am Tisch sitzt, von dem Projekt, bei dem ich mitmachen werde, von den Stolpertexten. Die Idee des Leo-Beck-Instituts ist, unbekannte jüdische Biografien aus seinem Archiv zu heben und sie über eine literarische Auseinandersetzung ans Licht zu holen. Ich habe nach jüdischen Frauen gesucht im Archiv.
Aha.
Frauen, die sich aktivistisch engagiert haben.
Warum gerade politisch aktive Frauen?
Weil ich so wenige Geschichten über diese Frauen kenne, obwohl ich weiß, dass es sie gegeben hat. Weil mein Gefühl mir sagt, dass gerade sie bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus vielfach vergessen wurden. Gerade in Österreich. Meine Großmutter sieht mich plötzlich an, als würde sie durch mich hindurch etwas ganz anderes sehen. Aber sag, wie wählt man die eine aus? Wie entscheidet man sich, von einer Geschichte zu erzählen und andere liegen zu lassen? Im Leo-Beck-Archiv New York habe ich den Bericht von einer Helen Bilber gefunden, der mich irgendwie nicht losgelassen hat. Meine Großmutter bleibt still. Schließt die Augen. Vielleicht blendet das Sonnenlicht.
What is Vienna?
Ich lese den Lebensbericht der Helen Bilber ein weiteres Mal. Diesmal auf der dunkelgrün bezogenen Sitzbank im Café Westend, einem Altwiener Café am Gürtel, in dem vieles seit 1875 unverändert scheint. Die Decken sind hoch, die Kristalle der Luster funkeln, jemand bekommt Apfelstrudel mit Vanillesoße. Helen Blank, vor dem Krieg Helen Bilber, 1919 geboren, erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in Wien. Der Text ist schreibmaschinengetippt und 11 Seiten lang. Er ist eines der wenigen Dokumente, die ich zu ihrer Person finden kann. Das Nachmittagslicht fällt schräg durch die hohen Fenster. In den Glasvitrinen glänzen die Torten und Mehlspeisen. Herausgeputzt, aber mit desinteressiertem Blick laufen die Kellner zwischen den Tischen hin und her. Der alte Flügel steht unberührt in der Ecke des Cafés. Später wird sich dort jemand hinsetzen und spielen. Vielleicht Strauß, vielleicht etwas Modernes.
Der Marschschritt der nationalsozialistischen Kolonnen dröhnt in den Straßen der Stadt. Die Herzen der Tausende, die auf den Bürgersteigen schlagen im gleichen Herzschlag mit. Das ist jetzt ein Geist und ein Herz und ein Wille über der ganzen Stadt, darüber hinaus in allen Landen, in ganz Deutsch-Österreich.
Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!
Ich lese, dass Helen Bilber die Tochter eines jüdischen Unternehmers ist und ihre ersten Jahre in wohlhabendem Hause an der Grenze zum Arbeiterbezirk Otterkring verbringt. Die Firma des Vaters geht bankrott. Er verlässt die Familie. Helen Bilber wird plötzlich ein Kind der Arbeiterklasse.
In der Gegend, in der wir lebten, gab es nur wenige Juden. Es wäre dumm zu behaupten, dass es keinen Antisemitismus gab. Aber als Kind war ich mir dessen nicht bewusst. Es war nicht so, als hätte man nicht gewusst, welche Kinder jüdisch waren. Religionsunterricht war in Wien verpflichtend und wir mussten einmal in der Woche gesonderten Religionsunterricht nehmen. Aber ich litt nicht unter Antisemitismus, weder in der Schule noch auf der Straße. Bis zum Jahre 1938.
Mein Laptop wechselt in den Stromsparmodus. Ich lasse meinen Blick durch den Raum schweifen. An den holzvertäfelten Wänden ist keine einzige Steckdose zu finden. Draußen rauschen die Autos den Gürtel entlang. Eine mehrspurige Ringstraße, die die inneren von den äußeren Bezirken trennt. In diesem Café, mit dem vom Kommen und Gehen vieler Generationen ausgetretenen Parkett, lese ich in ihrem Text von den 1920ern von der Stimmung in einer neuen Republik und von den demokratischen Reformen. Wie sie trotz einer mittellosen, alleinerziehenden Mutter die Möglichkeit bekam, eine weiterführende Schule zu besuchen. Und die erste Geige in einem Orchester spielte. Wie sie Bälle besuchte, Schubert in großen Konzertsälen spielte und das Ave Maria sonntags in der katholischen Messe.
Aber ich lebte in dieser Zeit ein Doppelleben. Ich war der sozialistischen Studentenbewegung beigetreten. Wir wollten uns hauptsächlich treffen, Vorträge hören, lernen, in der Bibliothek lesen und Ausflüge in die Alpen machen. Man konnte mich damals auf der Gitarre klimpernd eine Landstraße entlang spazieren sehen, zusammen mit anderen jungen Leuten. Wir sangen unsere Lieder. Diese sorgenfreien Tage waren jedoch nicht von Dauer. Es gab antidemokratische Überzeugungen in Wien und in den frühen und mittleren 1920er Jahren formierten sich demokratiefeindliche Gruppierungen. Einige davon waren Anhänger der Habsburger oder sonst wie reaktionär. Was sie alle gemeinsam hatten, war der bittere Hass auf die Demokratie. Die Gruppen waren klein und kamen hauptsächlich von der Universität. Aber ihre Aktivitäten wurden dennoch wahrgenommen. Sie hielten Treffen auf offener Straße ab, in mehrheitlich von Sozialisten bewohnten Bezirken, um die Arbeiter dort zu provozieren. Es gab auch Angriffe auf Kaffeehäuser, die von Juden frequentiert wurden.
Den Generalstreik in ganz Österreich anbefohlen und der unter Parteideckung weiter bestehende Schutzpunkt aufgeboten.
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem in Wien für 3 Tage Bürgerkrieg herrschte. Er begann am 14. Februar 1934. Dollfuß war Kanzler.
And I remember hearing the cannon, the Arbeitsheim in Otterkring.
Ich erinnere mich an den Generalstreik. Alles war lahmgelegt und ich erinnere mich an den Klang der Kanonen. Das Arbeitsheim in Otterkring war nicht weit. Es war weit, aber nicht weit genug, um es nicht zu hören. Wir hörten die Kanonen und gingen los zu Freunden, meine Mutter, meine Schwester und ich. Regierungstruppen schossen auf Wohnhäuser und Arbeiterheime. Kurz zuvor waren ein paar lokale sozialistische Anführer festgenommen worden und die Arbeiterschaft Wiens antwortete mit einem Generalstreik. Es gab keinen öffentlichen Verkehr mehr, keinen Strom, kein Gas. Die Straßen waren leer. Scharfschützen schossen auf alles, was sich bewegte. Die Stadt war wie ausgestorben. Zu hören waren nur die Schüsse und die schwere Artillerie, die anrückte, um den Arbeiteraufstand zu zerschlagen. Es gab Tote und zahlreiche Verhaftungen. Von diesem Tag an war Österreich ein Polizeistaat. Politische Gefangene wurden zum Tode verurteilt. Einige wurden tatsächlich gehängt. Andere bekamen schwere Gefängnisstrafen. Die sozialistischen Parteien wurden für ungesetzlich erklärt. Alle politischen Treffen und Zeitungen, außer die zweifelsfrei regierungstreuen, wurden verboten.
There were little men dressed black.
Auf dem Nachhauseweg waren kleine, schwarz gekleidete Männer unterwegs, die auf alles schossen, was sich bewegte. Das muss die Wehrmacht gewesen sein. Oder? Ah, ich habe vergessen, wie sie hießen. Also liefen wir von Haus zu Haus und versteckten uns, bis wir zu Hause ankamen. Daran erinnere ich mich gut.
Spätestens jetzt wird es für Helen Bilber gefährlich. 1934 geht ihr Studentenbund in den Untergrund.
Und worin bestanden ihre Aufgaben?
Vorwiegend in Botendiensten. Ich habe Sachen in meinem Geigenkoffer transportiert. Ich erinnere mich, zu Anwälten im ersten Bezirk gegangen zu sein, um dort Dinge abzuliefern. Es waren immer reiche Häuser, zu denen ich geschickt wurde, um Sachen abzuliefern. Daran erinnere ich mich. Wir trafen uns auch, um Kammermusik zu spielen oder Musik zu hören. Wochenlang studierten wir Beethovens Fünfte. Wir verstanden auch die Musik als eine revolutionäre Bewegung. Bei diesen Zusammenkünften bekamen wir auch Anweisungen für unsere Untergrundaktivitäten. Viele meiner Freunde landeten im Gefängnis, weil sie mit Flugblättern oder anderweitig umstürzlerischem Material erwischt wurden. Wir führten Blitztreffen durch. Man wurde angewiesen, einer Person zu folgen, die, wiederum in Gefolgschaft von 5 Personen, selbst einer anderen Person folgte. Eine Art Pyramide, bis auf einmal 100 Leute auf einem Platz zusammenkamen. Ein Mann sprang rasch auf einen Laster, um eine Rede zu halten, die im nächsten Moment schon von der anreitenden Polizei unterbrochen wurde. Weder Knüppelschläge und Verhaftungen. Ich hatte großes Glück. Ich dachte mir einen Trick aus. Sobald die Polizei in Sicht war, griff ich, anstatt wegzulaufen, nach dem Arm des nächstbesten Kerls, der neben mir stand, und ging mit ihm gemächlich auf die Polizei zu, als würden wir einen Spaziergang machen. Ich wurde nie gefasst. Die Geschichte hat gezeigt, dass unsere Bemühungen nicht erfolgreich waren. Zusätzlich zu unserem eigenen Faschismus kamen den deutschen Nazis immer mehr Sympathien zu, besonders von der Jugend in der Provinz.
Österreicher und Österreicherinnen, der heutige Tag hat uns...
Schuschnigg, der nach dem Attentat auf Dollfuß 1934 Kanzler wurde, setzte dem Druck Nazi-Deutschlands einen fragwürdigen Widerstand entgegen.
Seit wir um keinen Preis deutsches Blut zu verbieten gesonnen sind.
Am 11. März 1938 ging ich mit einem Freund die Straße entlang.
Von der österreichischen Seite.
Durch die offenen Fenster konnte man überall die laut gedrehten Radios hören.
Mit einem deutschen Wort.
Schuschnigg hielt seine Abdankungsrede.
Und einem Herzensjung. Jetzt bitte Österreich.
Österreich war Geschichte. Jubelnd kamen jetzt überall Menschen aus den Häusern und Kneipen gelaufen.
Über Nacht hat sie ihr Gesicht geändert.
Hakenkreuz an den Armen. Manche von ihnen in Nazi-Uniformen und hoben den Arm zum Hitlergruß.
Mit ihren Hakenkreuzfahnen durch die Straßen der Hauptstadt Deutsch-Österreich.
Ich blicke auf. Ich kehre für einen Moment in die Gegenwart zurück. Erst an diesem Punkt begreife ich in Zusammenschau mit dem weiteren Material, dass es genau diese Gegend gewesen ist. Sie spricht vom Westbahnhof, den ich durchs Fenster auf der anderen Seite der Straße sehen kann. Sie hat unweit von meiner Wohnung im 15. Bezirk gelebt. Sie beschreibt Nazi-Aufmärsche auf der Markgraf-Rüdiger-Straße, wo ich nachmittags unter den Kastanien entlang laufe. What is Vienna? Fragt Helen Bilber in ihrem Text immer wieder.
Sie fragt es 45 Jahre nach Ende des Krieges, als sie 1990 diesen Lebensbericht in New York aufschreibt. Ich lese ihre Frage 33 Jahre später und frage auch mich: Was ist diese Stadt? Was ist Wien? Eine Stadt, in der all das möglich war. Schubert, die Bälle, die Machtübernahme, die jubelnde Menge. Eine Stadt, in der wir uns heute noch im Gleichschritt drehen. Die Hauptstadt eines Landes, das es nie geschafft hat, seine Rolle und Schuld während des Nationalsozialismus aufzuarbeiten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2.
Mein Führer, als letztes oberstes Organ des Bundesstaates Österreich, melde ich dem Führer und Reichskanzler den Vollzug des gesetzmäßigen Beschlusses nach dem Willen des deutschen Volkes und seines Führers. Österreich ist ein Land des Deutschen Reiches.
Unter der jüdischen Bevölkerung herrschte Angst und Chaos. Die, die konnten, verließen das Land sofort. Ohne unsere Verwandten in den Vereinigten Staaten hätten wir nirgendwo hingekonnt. Aber es dauerte beinahe ein Jahr, bis wir die Ausreisepapiere endlich bekamen. Wir verbrachten also dieses Jahr in Wien Hitlers, einigermaßen beschützt durch die Bürgschaftserklärung unserer amerikanischen Verwandten.
Dem deutschen Volk,
wir hatten großes Glück,
und der ganzen Welt verkünde ich, dass Adolf Hitler...
Ein Lebensmittelverkäufer im Haus lieferte uns Essen durch die Hintertür. Uns war es nämlich nicht erlaubt, in christlich geführten Läden einzukaufen. Überall waren Schilder, Juden unerwünscht.
Mein Führer, wir sagen Dank. Wir sagen Dank.
Eines Tages im Park, bei einem Spaziergang, traf ich auf einen alten Freund.
Hallo, wie geht es dir?
Wie schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen,
rief er.
Setzen wir uns und unterhalten uns ein wenig?
Oh nein, sagte ich. Aber wieso denn nicht?
Wieso denn nicht?
Ich deutete nur auf das Schild auf der Parkbank. Keine Juden.
Was, du bist Jüdin? Ein nettes Mädchen wie du? Ich kann's nicht glauben.
Mit diesen Worten eilte er davon.
Wie haben Sie dann die Zeit rund um den Anschluss erlebt?
Es war, ne?
Die Zeitzeugin Elisabeth Feitler.
Und obwohl die Wiener ärger waren wie die Deutschen, viel ärger, es war eine überwältigende Macht, dann war es sehr arg, denn Leute, die vorher super freundlich mit mir waren, die Hand geküsst haben, am nächsten Tag haben sie mich angespuckt. Also Fun war es nicht. Ich meine, ich habe orthodoxe Juden nie verstanden und nie geliebt.
Dieser Anblick wurde allmählich Alltag in Wien. Wie alte orthodoxe Juden auf der Straße kniend, ihre Bärte und Kaftans im Straßendreck den Gehsteig schrubbten, während junge Kerle sie verspotteten und bespuckten.
Das waren alles alte Leute, die vielen die Tora studiert haben, die lange weiße Locken gehabt haben, die haben diese Kaftans. Und diese alten, gebrechlichen Männer haben sich bücken müssen und mit einer Zahnbürste die Slogans auswischen. Also das hat mich sehr geärgert.
Geschichten machten die Runde von Verhaftungen und Deportationen. Das war erst der Anfang. Später muss es viel schlimmer gewesen sein. Während wir durch das Affidavit beschützt waren, wurden die meisten anderen Juden aus ihren Wohnungen geworfen und anderen Unterkünften zugeteilt. Manchmal waren 4 Familien in einem Wohnzimmer zusammengepfercht. Sie teilten mit Schränken den Raum etwas ab, um wenigstens ein bisschen den Anschein von Privatsphäre zu wahren. Nun begann man, Kinder außer Landes zu schaffen. Mithilfe jüdischer Organisationen. Ich habe als eine ihrer Mitarbeiterinnen viele herzzerreißende Stunden am Bahnhof verbracht. Eltern war es nicht erlaubt, bis zu den Bahnsteigen mitzugehen. Sie waren dankbar, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen, konnten sie im letzten Moment aber nur schwer loslassen. Wir mussten ihnen die Kinder regelrecht entreißen, um sie zu den Zügen zu bringen, die meist mit Stunden Verspätung den Bahnhof verließen. Um die Kinder abzulenken, sangen wir Lieder mit ihnen. Natürlich hatten wir anderes im Kopf, als Lieder zu singen. Nachdem der Zug abgefahren war und wir zurück in die Wartehalle kamen, griffen die Eltern nach uns, zerrten an uns. Sie wollten unbedingt wissen, welche letzten Worte ihre Susi oder ihr Peter zu uns gesagt hatten. Waren sie still? Haben sie geweint? Es war herzzerreißend.
Wieder halte ich im Café beim Lesen inne. In der rechten unteren Ecke des Bildschirmes blinkt jetzt ein rotes Warnsignal. Ich versuche mir vorzustellen, woher diese Entschlossenheit kam und wie es für Helen Bilber so klar gewesen sein konnte, dass etwas getan werden musste, während andere noch lange nach 1945 behaupteten, wir haben von nichts gewusst. Für sie ist die Ausreise gesichert. Sie muss nur noch abwarten. Trotzdem engagiert sie sich weiter und begibt sich in Lebensgefahr. Als es nur noch eine jüdische Schule gibt und der Lehrermangel zum Problem wird, springt Helen Bilber ein und unterrichtet Musik. Jeden Tag kommen weniger Kinder zum Unterricht.
Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen. Und die Männer der SA, die hier ihren Absperrdienst vollbringen, die können vielleicht auch etwas erzählen, wie das Ganze vor sich gegangen ist. Ja, es ist jetzt alles weg. Leute stehen nicht mehr auf der Straße und wir werden auch gleich verschwinden. Also ich glaube, der Tempel kann ohne weiteres einstürzen. Wir haben ja alle nichts dagegen. Was? Das ist nur noch ein Mann von der Feuerwehr.
Als wir hergekommen sind, da hatten wir nur das Ganze schon in Flammen gesehen. Wir konnten auch die Rettungsaktionen nicht durchführen und wir uns eigentlich nur die Hände gewärmt haben. Ne? Wir haben gewartet, bis sich die Grundmauern von selbst niederlegen. Ne?
Und die Juden haben sich alle rechtzeitig
aus dem Dach gemacht. Die Juden haben sich natürlich gleich in Sicherheit gebracht. Ne? Und teilweise waren sie noch als Zuseher verkleidet mit einem Parteiabzeichen. Die sind noch von der Polizei abgeführt worden.
Sogar das, diese Frechheit erlauben sie sich noch. Na, aber das ist ja jetzt vorbei.
Als ich am Morgen des 10. November 1938 bei der Schule ankam, am Morgen nach der Kristallnacht, wurde mir gesagt, dass sowohl der Schulinspektor als auch der Direktor in den frühen Morgenstunden verhaftet worden waren. Ob ich bleiben könne, um die Kinder wieder nach Hause zu schicken, falls sie auftauchten. 10 von uns Lehrern blieben, 8 junge Frauen und 2 junge Männer. Aus dem Fenster im oberen Stock sahen wir, wie sich die SS vor dem Gebäude versammelte. Wenig später trafen Sturmtruppen ein und kamen nach oben. Sie wiesen uns an, uns in einer Reihe aufzustellen. Die einen standen, ihre Revolver auf uns gerichtet, während die anderen die gesamte Einrichtung zerschlugen und anfingen, sie aus dem Fenster in den Innenhof zu werfen. Uns wurde gesagt, dass daraus ein Feuer werden sollte, um die Schule abzubrennen und uns mit ihr. Und wenn jemand versuchte, sich zu rühren, werde dieser jüdische Bastard sofort erschossen. In letzter Minute erst ließen sie uns gehen. Am 12. Januar 1939 durften meine Schwester und ich endlich das Land verlassen. Jüdische und nicht-jüdische Freunde kamen zum Bahnhof, um uns zu verabschieden.
Ich blicke von dem Text auf. Die Sonne steht jetzt tiefer und wirft lange Schatten auf den Gehsteig vor dem Fenster. Die Spatzen picken Krümel auf. Meine Tasse ist leer. Der Kaffee hat Spuren auf dem weißen Porzellan hinterlassen, die wie Jahresringe aussehen.
What is Vienna? Ich frage mich, ob Ihre Stadt meine Stadt ist oder nicht. Ob es wichtig ist zu sagen, auch. Wie es sein kann, dass wir noch immer die ewig gleichen Takte hören. Viele Ihrer Beschreibungen des Wiens Ihrer Jugend sind liebevoll, fast zärtlich. Oh, dieser Duft von Flieder im April, schreibt sie. Der Geruch ist mir vertraut. Ich recherchiere und finde, Flieder, Syringer, kann unter guten Voraussetzungen durchaus ein stattliches Alter von 50 bis 60 Jahren erreichen. Ich denke, dann muss es ein anderer Flieder sein. Als ich meine Großmutter das nächste Mal sehe, ist der Flieder längst verblüht. Klatschmohn leuchtet auf den Feldern. Sie schiebt mir einen Stapel Manuskripte über den Gartentisch zu. Vergilbtes Papier, rostige Heftklammern. Es sind Manuskripte von Radiosendungen, die sie damals in den 1970er und 80er Jahren produziert hat, für den Bayerischen Rundfunk und andere. Ich blättere durch die Seiten, letzte Fahrten, überlebt und unterwegs. Frauen im Konzentrationslager, daran bleibe ich hängen.
Wie so häufig in der Geschichtsschreibung nimmt auch hier kaum jemand die Frauen in den Blick. Und von den heute bekannten rund 1200 KZ-Außenkommandos waren etwa 350 reine Frauenlager. Diese Zahlen werfen ein erstes Licht auf das Ausmaß der Vernichtungspolitik an den Frauen, vor allem den jüdischen Frauen.
Ich lebe damit, Tag und Nacht. Das ist mein zweite Haut.
In der Sendung interviewt meine Großmutter Überlebende und beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven, wie die Geschichte der Frauen bei der Aufarbeitung vielfach ausgelassen wurde. Die der Jüdinnen, der Aktivistinnen und auch die der Täterinnen.
Einfach nicht denkend gehe und plötzlich sehe, wie grausam ein Kind verdroschen wird und schon friert in mir die Blut ein und habe das Gefühl, der Mann wäre richtig als SS gewesen. Und schon bin ich in den KZ drinnen.
Du hast das damals schon erzählt?
Ja. In der Aufarbeitung der NS-Zeit gab es damals große Leerstellen. Ich wusste, dass noch so vieles erzählt, aufgerollt werden musste. Um viele Sendungen musste ich damals richtig kämpfen. Manchmal hörte ich die eigene Sendung im Radio und merkte, dass nachträglich Teile ohne mein Wissen rausgeschnitten worden waren. Ich habe mich damals auf die Suche nach diesen Geschichten gemacht und sie mir von den Menschen erzählen lassen. Das war nicht einfach, den Raum für das Erinnern zu schaffen und dann selbst mit diesen Geschichten umzugehen, diese Verantwortung zu tragen. Und als du von den Stolpertexten erzählt hast, habe ich sie für dich wieder rausgekramt.
Ich sehe es vor mir. Meine Großmutter zwischen all den Kisten auf dem Dachboden, wie sie danach stöbert, wie sie etwas hervorholt. Sie wirkte am Ende ihrer journalistischen Laufbahn desillusioniert. Von einer Welt, in der es in jedem Jahrzehnt aufs Neue hieß, das haben wir doch hinter uns gelassen. Das ist Vergangenheit. Die Hetze. Der Faschismus.
Wir waren nie frei und nie gleichberechtigt. Auch nicht im KZ. Auch dort war es Männer beherrscht.
Über dem Stapel Texte atme ich tief ein und aus. Der Duft der Sommerwiesen liegt schwer in der Luft. Einen Moment lang stelle ich mir Erinnerungen als Samen unter der Erde vor, die zyklisch wieder an die Oberfläche hervorbrechen, durch ein Wort, einen Straßennamen, ein Geruch. Erinnern ist ein Prozess der Gegenwart.
Geheime Treffen rechtsextremer Gruppierungen
aufgedeckt. Märsche und Proteste gegen Rechtsextremismus und für demokratische
Werte. Das Jahr, in dem ich an dem Text über Helen Bilber arbeite, ist mit Schlagseite gekommen.
In Österreich und Deutschland sind rechte Parteien
auf dem Vormarsch.
Und hat einiges auf unschöne Weise sichtbar gemacht.
FPÖ will einen sogenannten Volkskanzler an der Spitze.
Nicht weiße Freunde und Freundinnen aus Deutschland erzählen mir, dass sie Notfalltaschen packen und in den Hausflur stellen, dass sie Erspartes zur Seite legen. Nur für den Fall. Auf dem Weg nach Hause laufe ich in Otterkring an blauen Wahlplakaten mit aufgemalten Hitlerbärten vorbei. What is Vienna? Die AfD propagiert, dass unter die Aufarbeitung des Nationalsozialismus durch Schulunterricht und Erinnerungskultur ein Schlussstrich gezogen werden soll.
Was denken Sie über Österreich, wie das Land mit der NS-Vergangenheit umgeht?
Nun, sie verdrängen sie. Sie verdrängen sie und denken immer noch, sie seien zuerst Opfer. Aber das stimmt nicht. Das macht mich wütend. Trotzdem liebe ich. Meine Jugend dort war schön. Aber in der Schule wird nichts davon unterrichtet. Direkt dort, wo Sie geboren sind, lag Mauthausen. Da waren Sie bloß noch nicht auf der Welt. Mauthausen war eines der schlimmsten.
Such a beautiful country. In such is so beautiful. And they made there such a
so ein schönes Land, das Salzkammergut. Und dann das.
Nachdem Sie 1939 in die Vereinigten Staaten kamen, wie viel wussten Sie von dem, was damals in Europa geschah?
Nun, anfangs wusste niemand Bescheid. Wir wussten im Grunde erst Bescheid, nachdem die Amerikaner die Konzentrationslager gefunden hatten. Das wollte ich zu Beginn gar nicht sehen. Ich wollte nichts davon hören. Ich habe es mir nicht im Fernsehen angeschaut, jahrelang nicht darüber gelesen. Aber jetzt kann ich nicht aufhören, mir Bücher über den Holocaust zu beschaffen und darüber zu lesen. Ich hatte einfach solche Angst davor.
Langsam neigt sich der Sommer dem Ende. Heute sitzt mir meine Großmutter mit einem milden Gesichtsausdruck gegenüber, während ich von Helen Bilber spreche, und ich erschrecke mich. Erschrecke mich, weil ich ihrem Gesicht ablese, dass ihre Zeit des Erzählens vorbei ist, dass sie ihren Teil getan hat, zurückgetreten ist und ihre Arbeit abgibt. Ich denke an die vielen noch unbekannten Biografien, die ich während meiner Recherche gestreift, überflogen habe. Was machen wir heute aus den vielen Dokumenten und Zeugnissen in den Archiven? Und wie können, dürfen, müssen wir uns daran erinnern? Plötzlich macht es mir Angst, dass sie mich alleine lassen wird. Dass uns eine ganze Generation, nicht nur die der Zeitzeugen, sondern auch die ihrer Kinder, alleine lassen wird mit dieser Aufgabe des Erinnerns. Wie finden wir die richtige Form dafür? Eine, die angemessen ist. Wie stellen wir ein zyklisches, ein immer wiederkehrendes Erinnern sicher?
Wann sind Sie das erste Mal nach Österreich zurückgegangen?
1968, als ich im Flugzeug Wien erreichte und unter mir sah, sogar unsere Straße, weinte ich. Und dann war da eine Familie, die mich abholte. Nicht jüdische Freunde von mir. Sie holten mich vom Flughafen ab mit Blumen. Als ich Leuten in meinem Alter dort zu erzählen begann und ihnen klar wurde, warum ich das Land verlassen hatte, da war das Erste, was sie sagten, also ich war nie Nazi. Da wollte ich nichts mehr von denen wissen. Trotz allem, was passiert ist, ich liebe diese Stadt. Nennt es eine Hassliebe. What is Vienna? Meiner Jugend in Wien verdanke ich mein Wissen und meine Liebe zur Musik. Aber wichtiger noch, den Respekt für Demokratie. Nachdem ich sie so schnell zusammenbrechen sah, bin ich sehr wachsam geworden, was die drohende Gefährdung und Verwundbarkeit der Demokratie angeht.
What is Vienna? Von Tara Meister. Basierend auf den Erinnerungen von Helen Bilber aus Wien.
Helen Blank, geborene Bilber, arbeitete in New York in verschiedenen Jobs, bis sie 1992 in Rente ging. Obwohl sie den Aufenthalt in den USA immer als temporär sah, zog sie aufgrund verschiedener Lebensumstände nie nach Österreich zurück.
Mit Tristan Becker, Nils André Brünnig, Judith Engel, Marina Frenk, Christoph Garwender und Hedi Kriegeskotte. Musik Janko Hanuszewski. Akkordeon Dorit Bauerecker. Schnitt Christian Grund, Ton André Lühr. Technische Distribution Theresa Wünsch. Distribution Hanna Lohhoff. Redaktionelle Mitarbeit Anne Wiehahn. Regieassistenz Gabriel Wörfel. Bearbeitung und Regie Jean-Claude Kuhner. Redaktion Steffen Moratz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2024.
Diese Geschichte entstammt der Reihe Stolpertexte des Leo Beck-Instituts New York, Berlin. Unter diesem Titel haben deutschsprachige AutorInnen literarische Texte über Schicksale von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus geschrieben, deren Lebenszeugnisse das Leo Beck-Institut seit 1955 sammelt und zugänglich macht. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Da geht's um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben. Alles Geschichte erzählt, wie die Hieroglyphen entziffert wurden und ist Robin Hood auf der Spur. Hat es den mutigen Bogenschützen überhaupt gegeben? Der Podcast reist sogar bis in die Steinzeit zurück, zum Ulmer Löwenmenschen und den ersten Mammutflöten. Wirklich spannend. Hört doch mal rein und lasst euch überraschen. Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.